Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Heute kommt ein Film aus Island in die deutschen Kinos. Für den werben die Macherinnen und Macher auf, sagen wir, ungewöhnliche Art und Weise.
Wir haben einen Film namens The Love That Remains gedreht. Schaut ihn euch an. Uns gefällt er wirklich gut. Oder schaut euch etwas anderes an. Ist auch okay.
Wir fragen gleich nach, wie The Love That Remains, die Liebe, die bleibt, unserem Filmkritiker gefallen hat. Außerdem lassen wir uns von der Art Basel berichten. Die Kunstmesse ist seit heute für das Publikum geöffnet. Und wir stellen Ihnen eine Website mit dem Namen Töne der Repression vor. Darauf die Audiomitschnitte von DDR-Schauprozessen. Zuerst aber geht es in die Mitte Berlins, wo das wogende Feld aus tausenden Betonstelen an die ermordeten Juden Europas erinnert. Direkt gegenüber, im Tiergarten, steht ein mächtiger Quader mit einem kleinen Fenster, durch das man einen Film sehen kann. Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten homosexuellen Menschen. Und auch den Sinti und Roma ist ein Mahnmal im Berliner Tiergarten gewidmet. Und am kommenden Mittwoch werden Kulturstaatsminister Weimer und Bundestagspräsidentin Klöckner eine weitere Gedenkstätte der Öffentlichkeit übergeben. Das Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas. Heute wurde es der Presse vorgestellt. Details und geschichtliche Hintergründe von Sebastian Engelbrecht.
Sie verweigerten den Kriegsdienst und sie erhoben die Hand nicht zum Hitlergruß. Die meisten Zeugen Jehovas hielten dies aufgrund ihrer christlichen Überzeugungen durch und trugen die Konsequenzen. 15.000 waren inhaftiert. Mehr als 1.800 von ihnen wurden ermordet oder verloren ihr Leben in der Zeit des Nationalsozialismus. In der kommenden Woche findet die verspätete Ehrung der Opfer durch die Bundesrepublik statt. Uwe Neumerker, der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, erklärt, wie es dazu kommt.
Mit dem Bundestagsbeschluss vom 25. Juni 1999 zur Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas ist die Bundesrepublik Deutschland die Selbstverpflichtung eingegangen, aller Opfer würdig zu gedenken. Dies war auch von Anfang an der Auftrag der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Und so betreuen wir neben dem Holocaust-Mahnmal das Denkmal für die verfolgten Homosexuellen, das für die ermordeten Sinti und Roma und das für die Opfer der Euthanasiemorde.
Und nun auch das Mahnmal für die ermordeten Zeugen Jehovas. Im Juni 2023 hat der Bundestag beschlossen, es zu errichten. Und es steht schon, eine 5 Meter hohe, schlanke Skulptur. Der Künstler Matthias Leek hat die massive Bronzestele entworfen. Noch glänzt sie fast golden, mit der Zeit aber wird sie Patina annehmen und stumpfer aussehen. Die Oberfläche ist unregelmäßig und vielschichtig. Der 38-jährige Matthias Leek, selbst ein Zeuge Jehovas, ist bei der Gestaltung von Fotos aus Konzentrationslagern ausgegangen.
Es ist wie eine Schichtung der Erinnerung, so verstehe ich das. Ich habe also Fotografien gesammelt, Aufnahmen aus der Zeit. Einmal KZ Ravensbrück, dort wird eine Lore beladen und dann ja so eine Schneidereiszene. Und hier ist auch verbürgt, dass es sich höchstwahrscheinlich um Zeugen Jehovas handelt.
Leek, der an der Kunstakademie Düsseldorf studiert hat, entwarf die Skulptur am Rechner.
Also ich habe diese Fotografien übereinander gelegt, wie eine Mehrfachbelichtung, so weit, dass es also zu einer vollständigen Abstraktion oder Auflösung kommt. Also Sie können jetzt an der Skulptur nicht irgendwelche Figuren erkennen oder Ähnliches, sondern es sind visuelle Fragmente, visuelle Echos der Vergangenheit.
Das Mahnmal steht im östlichen Tiergarten, nicht weit vom Brandenburger Tor entfernt, am sogenannten Goldfischteich. Dort trafen sich bis August 1936 Zeugen Jehovas aus allen Regionen Deutschlands und tauschten Informationen aus, bis ihr geheimer Treffpunkt aufflog. Der Historiker Falk Bersch hat Hintergründe wie diese auf einer neuen Internetseite über die Verfolgung der Zeugen Jehovas zusammengestellt.
Diese 13 sogenannten Goldfischteich-Aktivisten waren also verantwortlich für diese einzelnen Gebiete und die haben sich immer regelmäßig in Berlin getroffen und abgesprochen, Material ausgetauscht. Und da war eben dieser Goldfischteich der perfekte Treffpunkt.
Auch wenn die Zeugen Jehovas heute in Deutschland in Freiheit leben, muss ihr Sprecher Sebastian Stock von Übergriffen berichten, vor allem in den vergangenen 3 Jahren.
Wir stellen fest, dass dadurch, dass Jehovas Zeugen leicht identifizierbar sind durch ihren öffentlichen Missionsdienst, auch leichter Angriffsziel sind von Menschen, die hasserfüllt sind und ihren Aggressionen freien Lauf lassen.
Der Künstler Matthias Leek gibt zwei aktuelle Beispiele.
Jugendliche, die im Sportunterricht Kampfsport verweigern aus ihrem absoluten Pazifismus heraus und dadurch schlechte Noten bekommen. Oder eine Nachbarsfamilie, die wohnt bei uns im Nachbarhaus, die werden zur Kita eingeladen und kriegen einen Auflösungsvertrag, ja, weil ihre Tochter der Wunsch geäußert worden ist, diesen Geburtstag nicht zu feiern. Also da ist es mit der Toleranz nicht weit her.
Denn Zeugen Jehovas feiern Geburtstage nicht. Aus ihrer Sicht ist es eine Sitte heidnischen Ursprungs.
Sebastian Engelbrecht aus Berlin. Am kommenden Mittwoch wird das Mahnmal für die Zeugen Jehovas im Berliner Tiergarten offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Die eigenen Hühner, der eigene Hund, der eigene Garten, sogar die eigenen Kinder von Filmemacher Lynur Palmarsson sind in seinem jüngsten Film zu sehen.
We're doing independent filmmaking, so like low-budget filmmaking, and you really have to use what you have.
Tja, wer unabhängige Low-Budget-Filme dreht, muss auf das zurückgreifen, was er ohnehin besitzt. Aber, und das ist dem isländischen Filmemacher Lynur Palmarsson schon sehr wichtig, er habe mit The Love That Remains keinen privaten Film über sein eigenes Leben gedreht. Heute kommt der Film mit Palmarssons Hund, Hühnern und Kindern in die deutschen Kinos und wir wollen darüber sprechen mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Jetzt wissen wir schon mal, was The Love That Remains nicht ist, Patrick. Deshalb frage ich mal ganz einfach, was ist es denn? Worum geht es?
Ja, der Titel lässt es vielleicht schon ein bisschen vermuten über einen Film, der so heißt, dass die Liebe übrig bleibt oder zumindest ein bisschen was. Das ist ein Film über eine Scheidung. Anna und Magnus sind ein Ehepaar aus Island. Die beiden haben drei Kinder, leben in einer rauen Küstenlandschaft in Island. Geschieden sind sie zwar noch nicht zu Beginn des Films, aber Anna und Magnus haben sich erstmal getrennt. Oder präziser gesagt, sie sind gerade dabei, sich zu trennen. Magnus arbeitet als Fischer und schläft inzwischen nicht mehr zu Hause. Anna selbst ist eine bildende Künstlerin, hat dadurch etwas mehr Raum für sich und ihre Arbeit. Aber ansonsten läuft vieles erstaunlich normal weiter für diese Familie. Sie essen gemeinsam mit den Kindern, sie grillen mit den Eltern, sie machen schöne Ausflüge mit dem Familienhund. Sie teilen sich den Alltag so genauso wie den schönen Garten, den sie sich noch teilen. Diese ganzen Routinen, alles ist noch da, sie sind aber kein Paar mehr. Und darin liegt so die unverschämte Stärke des Films, weil Palmarsson diese Trennung nicht so melodramatisch als großen Ehekrach erzählt, sondern vielmehr als das ja, als einen langsamen Umbau im Leben dieser Menschen. Und dafür findet er, wie ich finde, sehr schöne, unaufgeregte Bilder. Zum Beispiel einen alten Hafenspeicher am Anfang des Films, dessen Dach abgerissen wird. Und plötzlich hängt dieses Dach so bedrohlich in der Luft. Und genauso wie dieses Dach befindet sich diese fragile Familie in einem Zwischenzustand. Sie ist noch nicht zerstört, aber auch nicht mehr heil. Und aus dieser Spannung bildet sich dann wirklich peu à peu ein Film, der nachfragt, was bleibt denn eigentlich übrig von dieser Liebe?
Wenn es um Trennung, wenn es um Scheidung geht, dann kommt mir sofort Kramer gegen Kramer mit Meryl Streep und Dustin Hoffmann in den Sinn. Ende der 70er war das. Und dann nehmen wir als Publikum ja hauptsächlich die Perspektive des Vaters ein. Wie ist das bei The Love That Remains? Schlagen wir uns da auf die eine oder auf die andere Seite?
Nein, also das Interessante ist schon, dass der Film zunächst wirklich versucht, beide Seiten ernst zu nehmen. Also wir sind erst bei Anna, die den Haushalt organisiert, die für die Kinder kocht, aber immer mehr Zeit für ihre künstlerische Arbeit hat, sich auch weiterentwickelt. Und dann sind wir bei Magnus, der in einer sehr männlichen Welt arbeitet, zwischen Kollegen in der Kajüte, auf dem Kutter. Da gibt es auch sehr viele unbeholfene Gespräche über Gefühle. Und wir merken, dass beide mit der Trennung sehr unterschiedlich umgehen. Also Anna arbeitet mit Rost, mit Metallplatten. Sie lässt sie dann draußen hängen im isländischen Wetter. Lässt sie verwittern. Das ist ein schönes Bild, auch ein starkes Symbol. Ja? Aus Verfall wird Kunst, aus Korrosion wird Form. Das hilft ja auch beim Prozess der Trennung, das irgendwie auch produktiv für sich zu machen. Magnus ist da ganz anders. Er hängt sehr stark an der Vergangenheit, wird wieder fast wie ein Kind, muss man sagen. Also Palmarsson lacht auch ein bisschen über die Männer, die nicht mit Verlust umgehen können, die sich dann auch so ein bisschen infantil geben. Aber der Film ist schon sehr ausgewogen. Ne? Er zeigt diese Trennung als zwei verschiedene Erfahrungsräume. Für Anna ist es die Möglichkeit, sich neu zu ordnen. Für Magnus ist es erstmal ein Verlust an Bedeutung, aber beides nimmt der Film sehr ernst.
Wie diese Filmmutter Anna ist ja auch der Regisseur selbst, bildender Künstler. Sieht man das dem Film in irgendeiner Weise an, abgesehen von der Kunst, die im Film eine Rolle spielt?
Ja, das zieht sich durch alle Einstellungen, hatte ich das Gefühl. Also der Film besteht so aus Vignetten, kleinen Szenen, Momenten. Also sie in der Werkstatt, er auf dem Kutter, Kinder beim Spielen. Dabei ist die Kamera immer distanziert, statisch. Der Film ist im 4:3-Format gedreht, also in diesem sehr schmalen, fast quadratischen Bildformat. Dadurch wirken die Figuren so stark eingefasst wie in einem Rahmen. Und Palmer schon fügt dann auch immer Szenen aus seinen anderen Arbeiten, aus Installationen hinzu. Eine Installation, die auch sehr berühmt geworden ist, heißt Joan of Arc. Das ist ein Projekt mit seinen eigenen Kindern, die also eine Ritterfigur in der Natur bauen, um Bogenschießen zu lernen. Und plötzlich ist das mitten im Film, wie da seine Film- und eigenen Kinder diese Figur beschießen. Und dann im Zeitraffer sehen wir ein Jahr, wie diese Figur in der isländischen Natur verwittert, wie diese Beziehung zwischen Magnus und Anna, dachte ich mir. Also diese Bildkunst ist nicht nur schöne Oberfläche und Effekt, sie erzählt uns auch den emotionalen Prozess dieser Familie.
Kommen wir noch kurz auf die mächtigen Landschaften von Island zu sprechen. Die können ja eigentlich in keinem Film nur Hintergrund, nur Kulisse sein. Welche Rolle spielt die Natur der Insel in The Love That Remains?
Ja, man könnte sagen, das ist ein Familienfilm und ein Naturfilm. Also wir sehen Pilze, Moose, Eis, schroffe Küsten, alles, was man von Island erwartet. Aber eben auch ein Ökosystem, wie die Familie ein Ökosystem ist. Und diese Familie zerfällt für uns, wie Natur zerfällt. Es gibt Abhängigkeiten, Zerfall, Neubeginn. Also alles ist eine große, schöne Metapher. Diese ewige Natur, wir sehen, sie tröstet nicht nur, sie verändert sich. Und auch die Liebe von den beiden wird sich verändern. Und wir sehen, aus dieser Veränderung kann auch etwas Neues entstehen. Und so ist die Natur von Island ein schöner Spiegel für die Menschen.
Das sagt unser Filmkritiker Patrick Wilinski über den Film The Love That Remains. Heute läuft er in deutschen Programmkinos an. Vielen Dank, Patrick. Wann genau die Art Basel, die weltgrößte Kunstmesse, wann sie genau beginnt, ist eine Frage der Perspektive. Aus Sicht der besonders finanzstarken Kunden ist die Art Basel quasi schon beendet, bevor sie offiziell begonnen hat. Auf Einladung nämlich durften die VIPs 2 Tage lang exklusiv sichten und kaufen. Und erst ab diesem Donnerstag hat das, nennen wir es mal, normalsterbliche Publikum Zugang zur Art Basel. Werke von Picasso und dem kürzlich verstorbenen britischen Maler David Hockney wurden an den sogenannten Preview-Tagen zu Millionenhöchstpreisen verkauft. Aus Sicht von Art Basel-Chefin Maike Kruse natürlich ein Erfolg. Sie brachte es im Schweizer Radio auf den Punkt mit den Worten: Letztendlich ist die Art Basel eine kommerzielle Veranstaltung. Und auf die nimmt sie jetzt unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl mit.
An hohen Metallstangen wehen riesige gemusterte Stoffplanen und bilden eine Art offenes Zelt auf dem Basler Münsterplatz. Ibrahim Mahama, weltweit gefeierter Kunststar aus Ghana und Gewinner des Art Basel-Preises, hat die dekorativ über dem Kopfsteinpflaster schwebenden Textilwände komponiert. Aus traditionellen ghanaischen Kleidern, Material aus einer alten Gummifabrik oder LKW-Planen. Der Gott der kleinen Dinge heißt die monumentale Installation. Und XXL ist die Kunst natürlich auch wieder in Messehalle 1. Motto Unlimited. Und für Galerist Thaddeus Ruppertsch einer der Gründe, warum die Art Basel unangefochten die Nummer 1 der Kunstmessen ist.
Das ist ein sehr attraktiver Ansatz. Gibt es nur hier in Basel?
Thaddeus Ruppertsch präsentiert eine 6 Meter hohe Wandinstallation des Bauhauskünstlers Oskar Schlemmer. Museale Kunst, für die es bereits Interessenten gäbe.
Wir sprechen bereits mit jemandem in den Vereinigten Staaten.
Die weniger kunstbeflissene Seite der USA zeigt sich am Eingang der Unlimited-Halle. Da versperren erstmal 10 überdimensionale amerikanische Polizeiuniformen nebst Schlagstöcken und Waffen die Sicht und den Weg. Ein Werk von Chris Burden aus den 1990ern. Als Reaktion auf systematische Polizeigewalt in den USA. Auch die Installation von Isa Genzken aus dem Jahr 2018 wirkt beklemmend aktuell. Verloren im Raum stehen da 3 durchgesessene Sitzreihen aus einem Flugzeug. An den Wänden hängen die Fenster des Fliegers. Aber egal, ob deren Sonnenblenden geöffnet, halb oder ganz heruntergezogen sind, zu sehen ist dahinter nur weiße Wand. Das charmanteste Unlimited-Kunstwerk aber ist ganz klein. The Unspeakable World vom britischen Künstler Ryan Gender. Eine neue, winzige Robotermaus, die vielsagend, nichtssagend aus ihrem Mauseloch schaut.
It's not easy language, I mean using it. Putting ideas into words.
Genders computeranimierte Maus plappert müde vor sich hin über Wesen und Sinnlosigkeit der Sprache und darüber, wie schwierig es ist zu sprechen, wenn man nichts zu sagen hat. Ganz wie in unserer hyperdigitalisierten Welt, sagt die Galeristin des Künstlers Courtney Plummer von der Londoner Listen Gallery.
So it's a bit of a look at like this.
Alles dreht sich um Content. Alle versuchen, irgendwas zu sagen, aber niemand hat wirklich etwas zu sagen. Und die Galeristin hat natürlich recht, wenn sie sagt, dass die besten Kunstwerke klein sein können. Klein und effizient.
The best artworks of art can be small. You know, she's small, but she's very effective.
Über Preise und Verkaufszahlen möchte die Galeristin nicht sprechen, aber auch nicht klagen.
There's really good energy in the room. No complaints so far.
Die Geschäfte mit der Kunst laufen. Laut dem globalen Kunstmarktbericht, den die Bank UBS und die Art Basel jedes Jahr veröffentlichen, ist das Gesamtvolumen der Kunstverkäufe 2025 um 4% gestiegen auf fast 60 Milliarden US-Dollar. Das spürt auch Galerist Tadeusz Ropacz. Schon vor der offiziellen Eröffnung der Art Basel hat er mehrere Gemälde, unter anderem von Pierre Soulages und Georg Baselitz, für einstellige Millionenpreise verkauft.
Man merkt jetzt eine spürbare Erholung, eine spürbare. Und wenn man halt auch sich so mit Kunst beschäftigen möchte, dass es dann auch die entsprechende Ablenkung ist von all dem, was geopolitisch so schief geht. Die Kunst muss ja in der Lage sein, uns da auch rauszuholen, auch wenn es nur für einen Moment ist.
It's not easy language. I mean, using it.
Zum Beispiel für einen Moment mit einer winzigen, plappernden Maus.
Eine winzige Maus auf der weltgrößten Kunstmesse. Katrin Hondl über den Start der Art Basel. Was man hinter den schweren Türen von Gerichtssälen hören kann, ist und bleibt meist nur in diesem einen Raum. Die Stimmen, der genaue Wortlaut, der sogenannte Originalton ist nur für die bestimmt, die anwesend sind. Ganz besondere akustische Einblicke bietet deshalb ab sofort eine Website mit dem Namen Töne der Repression. Denn dort kann man hören, wie Schauprozesse in der DDR klangen. Historische Audiodokumente also, dazu jede Menge Zusatzinformationen. Das Projekt des Bundesarchivs öffnet also im Nachhinein die schweren DDR-Gerichtssaaltüren aus Zeiten des Kalten Krieges. Claudia van Laak aus unserem Landesstudio Berlin hat reingehört.
Die Sitzung des ersten Strafsenats des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet.
9. Juni 1955. Vor dem obersten Gericht der DDR beginnt ein Schauprozess gegen 7 Männer, die wegen Spionagetätigkeit für den Westen angeklagt sind.
Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik klagt an. Erstens Lehmann Wilhelm.
Die 7 Angeklagten hatten in der Realität kaum miteinander zu tun. Der Generalstaatsanwalt der DDR erklärte sie allerdings zu einer Bande, erläutert Daniela Münkel. Die Historikerin leitet die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv, seit 5 Jahren Teil des Bundesarchivs.
Also diese Schauprozesse, gerade in den 50er Jahren, sind von Anfang bis Ende durchorchestriert. Das ist wie eine Inszenierung eines Theaterstücks.
Die Staatssicherheit setzt die Angeklagten nach ihrer Festnahme unter Druck und bereitet sie auf ihre Rolle im Gerichtssaal vor. Der 3-tägige Prozess wird vom Rundfunk der DDR aufgenommen und propagandistisch ausgeschlachtet.
Da gibt es dann Wochenschauberichte, es gibt im Rundfunk etwas dazu. Die Staatssicherheit archiviert sie dann und benutzt sie einerseits zu Schulungszwecken, andererseits auch zur Traditionspflege.
Die Audiomitschnitte von insgesamt 500 Prozessen aus 30 Jahren DDR liegen im Stasi-Unterlagenarchiv. 250 davon sind Spionageprozesse. Stück für Stück werden sie nun aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Es ist insofern sehr besonders, weil in Deutschland gibt es solche Quellen ganz selten, weil in der Bundesrepublik bis 2018 das Mitschneiden von Prozessen verboten war. Und es gibt ein paar Überlieferungen, zum Beispiel vom Auschwitz-Prozess oder vom Stammheim-Prozess. Einige Fragmente, die sind aber zufällig überliefert.
Waren die Vorwürfe gegen die Angeklagten komplett aus der Luft gegriffen? Hatten sich Stasi und DDR-Justiz die Spionagegeschichten von vorne bis hinten ausgedacht? Nein, sagt Historikerin Daniela Münkel. Sie selbst hat zur Geschichte des Bundesnachrichtendienstes und seines Vorläufers der Organisation Gehlen geforscht und diese Ergebnisse mit den Stasi-Akten abgeglichen. Heute wissen wir, sagt Münkel,
dass die meisten dieser Leute, die dort angeklagt wurden, auch wirklich für die Organisation Gehlen gearbeitet haben. Das wurde früher in Frage gestellt, man konnte es nicht verifizieren, weil man die Akten nicht kannte. Inzwischen ist klar, dass die fast alle für die Organisation Gehlen wirklich gearbeitet haben und dass dieser Tatbestand nicht konstruiert ist. Vieles andere schon, aber das nicht.
Feld-, Wald- und Wiesenagenten im Auftrag des Westens seien es gewesen, sagt Historikerin Münkel, aber keine Top-Spione, zu denen sie in den Schauprozessen gemacht wurden. 13. Juni 1955, dritter Prozesstag. Die Angeklagten erhalten Gelegenheit zu einem Schlusswort. Alle 7 wissen, ihnen drohen entweder hohe Haftstrafen oder sogar der Tod.
Ich bereue es und bitte das oberste Gericht bei der Urteilsfestsetzung auf ein gerechtes Urteil.
In dem Namen des Volkes das folgende Urteil. Wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Kontrollratsdirektive Nummer 38 Abschnitt 2 Artikel 3a3 werden verurteilt. Der Angeklagte Lehmann zum Tode. Der Angeklagte Koch zum Tode.
Zwei Todesurteile, die vollstreckt wurden, und 5 hohe Haftstrafen. Der Staat zieht die gesamten Vermögen der Verurteilten ein. Die Kosten des Verfahrens müssen sie selbst zahlen.
Damit ist die Verhandlung geschlossen.
Die Verhandlung geschlossen, die Mitschnitte aber sind jetzt auf einer Website des Bundesarchivs zu hören. Töne der Repression heißt sie und bietet Audios von DDR-Spionageprozessen. Claudia van Laak hat berichtet. Einer der bedeutendsten deutschen Orgelbauer des 20. Jahrhunderts ist gestorben. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Orgeln aus der Bonner Werkstatt Kleist kann man in Kathedralen und Konzertsälen auf der ganzen Welt hören. Von Reykjavik über den Kölner Dom bis New York. Und so klingt sie in Taipeh. Maßgeblich geprägt hat dieses internationale Renommee der Orgelbauer Hans-Gerd Kleis. Er führte die 1882 gegründete Familienwerkstatt von 1957 bis 1995 in dritter Generation und machte sie zu einer weltweit gefragten Adresse für Neubauten und Restaurierungen. Später übergab er den Betrieb an seinen Sohn. Hans-Gerd Kleis ist bereits am 11. Juni im Alter von 95 Jahren in Bonn gestorben. Bayern hat jetzt einen digitalen Kulturatlas. Heute ist die Plattform gestartet. Darüber können sich Künstler, Einrichtungen und Initiativen im Freistaat gemeinsam auf einer Online-Karte präsentieren und auch vernetzen. Der Kulturatlas informiert außerdem über Fördermöglichkeiten, Weiterbildung und Kulturprojekte, wie Markus Michalke, Vorstand Stiftung Kulturzukunft Bayern, dem Deutschlandfunk heute sagte.
Wir wollen einfach den fördern, der eine Kulturengagement hat, nicht der, der am besten Fördermittel einwirbt. Also da wollen wir einfach die Sachen, die eine tolle Idee haben, die uns alle bereichern, dass wir da auch die Schwelle so niedrig machen, um an die Fördermittel zu kommen.
Die Stiftung Kulturzukunft Bayern verteilt keine Fördergelder, sondern versteht das Angebot als spartenübergreifendes digitales Netzwerk. An diesem Modell sind offenbar auch schon andere Bundesländer interessiert. Der Museumsverband Thüringen hat heute in einem offenen Brief an den Landtagspräsidenten deutliche Worte gefunden. Die Thüringer Museumslandschaft sei in akuter Gefahr. Fördermittel ungeklärt, die Finanzierung ab 2027 unsicher. Der Verband warnt vor einem Einstieg in den Ausstieg aus der bisherigen Museumsförderung und fordert politische Klarheit und Gespräche über nachhaltige Perspektiven. Es ist nicht das erste Mal, dass der Museumsverband sich an die Regierung wendet, aber laut Verband schweigt die sogenannte Brombeer-Koalition unter Ministerpräsident Mario Vogt dazu seit Wochen. Die 240 Mitgliedsmuseen zählten zuletzt 4 Millionen Besucher. Sie gelten als wichtiger Tourismus- und Bildungsfaktor. Am Montag war der russische Karikaturist und Putin-Kritiker Semjon Skripetski auf offener Straße in Polen regelrecht hingerichtet worden. Ein Angreifer schoss mehrfach auf den 44-Jährigen und feuerte, als dieser bereits am Boden lag, weitere Schüsse aus nächster Nähe ab. Nun hat die polnische Polizei einen Verdächtigen festgenommen, der einen georgischen Pass benutzt haben soll. Ministerpräsident Donald Tusk spricht von einem mutmaßlich politischen Mord und schließt eine russische Auftragstat nicht aus. Skripetski war 2021 aus Angst vor Verfolgung aus Russland nach Polen geflohen. Die Leipziger Nikolaikirche lässt sich jetzt virtuell so erleben, wie sie Johann Sebastian Bach ab 1723 als Thomaskantor kannte. Kein klassizistischer Saal mit den berühmten Palmensäulen, sondern ein über Jahrhunderte gewachsener, überraschend bunter Kirchenraum. Auf Grundlage historischer Pläne und Abbildungen haben Forscher mithilfe von KI eine 3D-Rekonstruktion geschaffen, samt der räumlichen und akustischen Bedingungen, unter denen Bachs Musik damals zu hören war.
Soweit die Kulturmeldung. Danke an Anja Reinhardt. Die weltweiten Reaktionen auf die Rahmenvereinbarung zwischen den USA und Iran, die sind gleich Thema in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.